Ich würde gerne beten, bevor wir die Predigt hören. Wir können es nicht recht fassen, recht fühlen und nachvollziehen, obwohl wir Jahr für Jahr und Monat für Monat an dein Leiden und dein Sterben denken. Und auch besonders an diesen Tagen, den Karfreitag, was es wirklich dich gekostet hat, Jesus. Was du da wirklich auf dich genommen hast, was da wirklich geschah, wie können wir das fassen? Und ich bitte dich, dass der heutige Tag und die heutige Botschaft, dein Wort, das Abendmahl selbst, dass du es gebrauchst und dass es dazu beiträgt, dass wir etwas von diesem Leidensweg spüren dürfen, sehen dürfen, verstehen dürfen. Jesus, durch deinen Geist vermagst du das, in unser Herzen zu bringen und in unseren Herzen diese Wahrheit lebendig zu machen. Herr, dass es was mit uns macht, dass es einen Unterschied macht. Ich bitte dich, Herr, um deine Kraft, um deine Vollmacht. Ich bitte dich um dein Reden, ich bitte dich um dein Wort. Auch heute, so viele Jahre später nach diesem Geschehen, Herr, lass es uns heute zum Zeugnis werden. In deinem Namen, Jesus, bitte ich das. Amen. Wie der Viktor schon in der Einleitung gesagt hat, es ist eine alte Botschaft und etwas, was wir sehr gut kennen. Wir sind mit dieser Botschaft vertraut und ich bin mir davon überzeugt, dass die meisten von euch aus diesem Grund auch in der Gemeinde sind, auch hierher kommen und auch in Gottesdienst kommen, weil wir an diese Botschaft, an das Leiden und Sterben Jesu Christi denken und daran glauben und darum auch hier sind. Und trotzdem glaube ich, dass diese Botschaft, die wir eigentlich kennen, das Leiden und Sterben Jesu Christi, dass wir auf der anderen Seite nicht recht fassen, was da eigentlich wirklich geschah. Keiner von uns war dabei, keiner von uns musste diesen Weg gehen, den Jesus gegangen ist. Und so richtig fassen und so richtig verstehen und so richtig fühlen, das maße ich mir nicht an, das zu behaupten. Und trotzdem, und die Schrift selbst sagt uns, es ist gut, wenn wir immer wieder diesen Leidensweg betrachten, wenn wir uns das anschauen, was da geschehen ist, um nicht nur zu vergessen, dass wir es nicht vergessen, was da geschehen ist, sondern es hat auch Auswirkungen auf heute. Ich möchte ganz kurz einen Vers lesen als Einleitung für die heutige Botschaft. Das steht im Hebräerbrief, Kapitel 12, Vers 3. Der Hebräerbriefschreiber sagt Folgendes. Hebräer, Kapitel 12, Vers 3. Denn betrachte den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen nicht ermattet. Das, mit dieser Ausrichtung möchte ich mit euch heute einen kurzen Leidensweg Jesu anhand des Markus-Evangeliums durchgehen, mit dieser Perspektive. Betrachte den, schaut euch den an. Und wen sollen wir uns anschauen? Der so viel Widerspruch von den Sündern gegen sich ertragen hat. Dieser Leidensweg war voller Widersprüche. Das, was der Herr Jesus Christus für dich und für mich erlitten hat, war voller Widersprüche. Und der Hebräerbriefschreiber sagt, wenn wir das anschauen und sehen, welche Widersprüche er ertragen hat, und wir diesen Weg sehen, was er für dich und für mich getan hat, diesen Widerspruch ertragen hat, so mit dieser Ausrichtung wird es uns helfen, heute ein Leben zu leben in Widersprüchen und sie ebenfalls zu ertragen, damit wir heute nicht ermatten, damit wir heute nicht ermüden. So, das ist eine Auswirkung für uns heute, wie wir das Leben heute leben. Und ich möchte gerne in der kürzesten Zeit euch mit dem Markus-Evangelium oder durch das Markus-Evangelium diesen Leidensweg einen kurzen Einblick euch geben, mit euch kurz diesen Leidensweg, diese Widersprüche anzuschauen, damit wir das Stück weit fassen können, was wir heute bezeugen, was wir heute gedenken. Ich möchte euch bitten, das Markus-Evangelium aufzuschlagen, wer eine Bibel dabei hat. Wir wollen ein paar ausgewählte Verse und ausgewählte Abschnitte in einem gewissen Überblick da durchgehen und ich hoffe, diese Widersprüche da entdecken. Als Jesus auf diese Welt kam, und darüber haben wir uns schon eine Weile unterhalten, haben sie ihn sofort gehasst. Die Schriftgelehrten und Pharisäer, die Führer Israels, des Judentums, haben sofort einen Rat gefasst und haben sofort einen Beschluss gefasst, ihn zu töten. Das finden wir so ziemlich am Anfang des Markus-Evangeliums, Kapitel 3. Warum wollten sie ihn töten? Was war der Grund, warum sie ihn gehasst haben und sofort einen Beschluss gefasst haben? Dieser Mann muss weg, wir müssen ihn töten, weil er diesen Anspruch von sich gehabt hat, er ist der Sohn Gottes. Er ist derjenige, der die Sünden vergibt. Er ist derjenige, der die Vollmacht hat über die sichtbare und die unsichtbare Welt. Und vor allem, er ist derjenige, der gesagt hat, dass das, was sie geglaubt haben, nicht das ist, was Gott eigentlich will. Er hat ihre Selbstgerechtigkeit offengestellt. Er hat gezeigt, dass ihre Selbstgerechtigkeit sie davon fernhält, dass Gott sich ihnen erbarmen kann. Ihre Selbstgerechtigkeit, sie selbst können alleine durch ihre Kraft, durch ihr Leben, durch ihr Gottesdienst, durch ihre Religion vor Gott gefällig werden. Jesus stellte diese Art der Religion bloß. Das haben sie gehasst. Sie haben es gehasst. Und sofort haben sie sehr schnell diesen Beschluss gefasst, dieser Mann muss weg, dieser Mann muss weg. Während dem Dienst bis Einzug nach Jerusalem haben sie mehrere Male versucht, ihn zu fassen. Die haben mehrere Male versucht, ihn zu töten, doch es gelang ihnen nicht. Jesus verbarg sich, er entzog ihnen. Sie haben auch unter anderem versucht, ihn schon mal zum König zu erheben. Auch da verbarg er sich, da entzog er sich. Er ging entweder durch die Menge hindurch und sie konnten ihn nicht fassen. Der Zeitpunkt war noch nicht da. Die Stunde und der Zeitpunkt, den Gott gefasst hatte und festgesetzt hatte, war noch nicht da. Und so konnten sie ihn nicht fassen. Doch als die Stunde sich näherte, als der Zeitpunkt immer näher kam und Jesus wusste das, hat er dreimal seine Jünger darauf hingewiesen, was in dieser Stunde geschehen wird. Als der Zeitpunkt kam, als die Stunde näher, gibt es drei Leidensankündigungen Jesu. In Kapitel 8, in Kapitel 9 und in Kapitel 10 kündigt Jesus an und sagt, was ihn eigentlich in Jerusalem erwartet, was ihn in dieser Stunde erwartet. Ich möchte euch ganz kurz diese Leiden zeigen oder diese zwei, drei Verse vorlesen. In Kapitel 8, ab Vers 31 bis 32, ist die erste Ankündigung. Nur nebenbei sind drei Ankündigungen, die Jesus tut. Die Zahl 3 spielt im Markus-Evangelium und in der Leidensgeschichte, in der Passionsgeschichte Jesu eine große Rolle. Es ist ein Muster, das sich wiederholt. Dreimal kündigt er sein Leiden an, dreimal verleugnet er ihn Petrus. Es sind immer drei Stundentakte, in denen er gewisse Leiden durchmacht. Von morgens bis 3 Uhr, der Verhör von 3 Uhr bis Mittag, bis 12 Uhr, das Leiden am Kreuz von Mittag, die nächsten 3 Stunden die Gottverlassenheit und dann die nächsten 3 Stunden des Todseins. Also es sind immer wieder Dreier-Rhythmus, die wir im Markus-Evangelium finden. Warum? Weil ich glaube, dass es hier das göttliche Handeln uns deutlich macht. Es ist Gott, der dreieinige Gott, der hier in der Erlösung Gottes wirkt. Und dieses Muster findet sich im Markus-Evangelium immer wieder, immer wieder. Drei Leidensankündigungen, das heißt, hier geschieht der Wille Gottes. Das, was kommt, das ist der Wille Gottes. In Kapitel 8, Vers 31, und er fing an, sie zu lehren, der Sohn des Menschen muss vieles leiden und verworfen werden von den Ältesten und den Hohepriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Das ist die erste Leidensankündigung. Also er spricht, dass er vieles leiden muss. Er spricht vom Verworfenwerden dieser religiösen Führer und dass er aus diesem Grund auch sterben wird. Und dann kommt es, aber auch auferstehen wird nach 3 Tagen. Wenn wir das hier so nehmen, dann hat Jesus schon alles vorher gesagt. Umso mehr die Verwunderung, dass keiner daran geglaubt hat. Die zweite Leidensankündigung präzisiert schon mehr, was eigentlich geschehen wird. In Kapitel 9 ab Vers 31, das heißt einfach ein Kapitel weiter, Jesus gibt noch mehr Informationen, was geschehen wird. Er sagt ab Vers 31, denn er lehrte seine Jünger und sprach zu ihnen, der Sohn des Menschen wird überliefert in der Menschen Hände und sie werden ihn töten. Und nachdem er getötet worden ist, wird er nach 3 Tagen auferstehen. Also was dieses Leiden beinhaltet, jetzt er präzisiert und sagt, er wird überliefert werden. Und das ist jetzt ein wichtiger Begriff. Der zieht sich jetzt gleich durch die ganze Passionsgeschichte. Er wird überliefert. Diese Überlieferung geschieht in die Hände der Menschen. Sie werden das über ihn tun, denn sie werden ihn töten. Aber Jesus wird überliefert werden. In Kapitel 10 ist die dritte Leidensankündigung. Und Jesus macht es noch deutlicher, was das bedeutet, dass er überliefert wird. Was bedeutet das Leiden? Was bedeutet das Sterben? Hier wird er noch genauer. Sie gehen jetzt nach Jerusalem. Es ist kurz davor. Die Stunde bricht an. Jesus wird gleich nach Jerusalem einziehen. Und bevor er nach Jerusalem einzieht, sagt er nochmal, was gleich in Jerusalem passieren wird. Nicht die herrliche Krönung, sondern der Leidensweg beginnt. Und sie fürchten sich. Ich lese ab Vers 32, Kapitel 10. Sie waren aber auf dem Weg und gingen hinauf nach Jerusalem. Und Jesus ging vor ihnen her und sie erschraken. Die ihn aber nachfolgten, fürchteten sich. Also sie spürten, da liegt etwas in der Luft. Keine große Freude, Trauer, Angst, was wird geschehen? Schaut mal Vers 33. Und ich lese noch zu Ende. Er nahm wieder die 12 zu sich und fing an, ihnen zu sagen, was ihm widerfahren sollte. Siehe, wir gehen hinauf nach Jerusalem und der Sohn des Menschen wird den Hohepriestern und den Schriftgelehrten überliefert werden. Also diese Überlieferung wird geschehen, er wird den Schriftgelehrten überliefert werden. Und sie werden ihn zum Tod verurteilen. Und sie werden ihn den Nationen überliefern. Da wird nochmal eine Überlieferung stattfinden. Und sie werden ihn den Nationen überliefern. Und sie werden ihn verspotten und ihn anspeien und ihn geißeln und ihn töten. Und nach 3 Tagen wird er auferstehen. Das ist schon sehr, sehr präzise. Es wird mehrfache Überlieferung statt, Überlieferung Jesu an die Menschen, an die Sünder. Und Jesus wird vieles erleiden, er wird zum Tode verurteilt werden. Jesus zieht nach Jerusalem ein. Dieses Ereignis habe ich in all meiner Schwachheit versucht, letzten Sonntag euch deutlich zu machen. Er zieht hinein und die Volksmenge will ihn zum König. Ich will jetzt bewusst sagen, zum politischen König erheben. Jesus entzieht sich dem. Sie erhoffen, dass der Messias jetzt kommt und das Reich jetzt aufrichtet, ein politisches Reich einführt und die politischen Feinde vertreibt. Sie hoffen, die Römer werden jetzt gehen, die Feinde werden jetzt gehen und Jesus wird sich als König ausrufen lassen. Doch, liebe Geschwister, was dann geschah, ist alles andere als eine Krönung gewesen, sondern Jesus treibt nicht die Römer aus, sondern die Schriftgelehrten und die Pharisäer und die Hohepriester. Er geht nämlich in den Tempel und in Kapitel 10, ab Vers 15, was macht er? Er treibt nicht die Römer aus. Das scheinen nicht die Feinde zu sein. Er treibt die Händler im Tempel aus. Er treibt die, die da Gewinn machen. Er reinigt den Tempel. Das ist alles andere, was sie erwartet haben. Das haben sie nicht erwartet, dass er das tut. Und was kommt? Jetzt kommt eine dreifache wiederum, eine dreifache Bekundung und ein dreifacher Beschluss, wir müssen ihn töten. Der gegenüber den dreifachen Leidensankündigungen steht jetzt der dreifache Entschluss, Jesus muss getötet werden. Kapitel 11, Kapitel 12 und Kapitel 14. Ich möchte euch auch das kurz zeigen. In Kapitel 11, Verse 18. Also Jesus treibt nicht die Römer aus, sondern die Händler, die sich an der Religion bereichern wollen. Es ist für sie Profit. Das Gotteshaus, das Gebetshaus wurde zu einem Profithaus gemacht. Darüber können wir viel nachdenken. Wie aus der Religion oder andersrum, wie aus dem Glauben man Merchandising macht. Wie es letztendlich nicht nur finanziellen, sondern persönlichen Profit und persönlichen Gewinn geht. Jesus sagt, das ist ein Gebetshaus. Das Gebet meines, das Gebetshaus meines Vaters für viele Nationen. Sie hassen es. Sie hassen es. Vers 18. Und die Hohepriester und die Schriftgelehrten hören das und suchten, wie sie umbringen könnten. Das ist der Beschluss. Sie hassten das und jetzt beginnt die Suche. Interessant ist der Ausdruck. Nicht, sie wollen ihn umbringen, diesen Entschluss haben sie schon lange gefasst. Jetzt suchen sie, das heißt, sie überlegen sich konkret, wie können wir ihn umbringen. Aber warum müssen sie suchen? Warum bringen sie nicht einfach um? Das Problem steht hier. Sie fürchteten ihn nämlich, denn die ganze Volksmenge geriet außer sich über seine Lehre. Sie merkten, wenn wir ihn einfach umbringen, gibt es ein Riesenproblem. denn die Volksmenge hat gerade gedacht und geschrien und ihn als König ausgerufen. Wenn wir ihren König töten, dann kriegen wir es mit ihnen zu tun, dann verlieren wir. Also können wir nicht einfach töten. Und sie überlegten, wie können wir ihn beiseite schaffen? Denn an anderen Stellen heißt es, das ganze Volk läuft ihm hinterher. Nicht uns, ihm. Wir müssen ihn aus dem Weg schaffen. Unsere Herrschaft, unsere Position steht auf dem Spiel. Und sie suchen, das heißt, sie überlegen. Sie machen sich Pläne. Und eins der Pläne ist, wir müssen ihn bloßstellen. Wir müssen ihn als falsch darstellen. Wir müssen überführen, dass er gegen Gott ist. Wir müssen aufzeigen, dass er gegen das Gesetz ist. Wir müssen zeigen, er ist falsch. Und was machen sie? Sie beginnen, ihm Fragen zu stellen, Fallen zu stellen. Eine Falle nach dem anderen. Sie wollen ihn der Gotteslästerung überführen und sagen, mit welcher Vollmacht tust du das, was du tust? Damit er sagt, ja, mit der Gottesvollmacht, Gotteslästerung, zack, haben sie ihn. Jesus tut ihnen nicht diesen Gefallen. Er sagt, wenn ihr mir sagt, mit welcher Vollmacht Johannes der Täufer getauft hat, dann sage ich euch, mit welcher Vollmacht ich das tue. Sie merken, sie stellen ein Dilemma, weichen aus, Jesus gibt ihnen keine Antwort. Er gibt ihnen keine Gelegenheit, ihn vor dem Zeitpunkt zu kreuzigen. Gibt er nicht. Sie hassen das, sie regen sich darüber auf. Stattdessen stellt er sie bloß. Er redet von den Weingärtnern, die eigentlich den wahren Erben töten wollen. Sie wissen ganz genau, er redet von ihnen. Jesus sagt, ich weiß, was ihr vorhabt. Ihr wollt mich töten. Schaut mal, das ist Kapitel 12. Am Ende von diesem heißt Vers 12, Kapitel 12, Vers 12. Und sie suchten ihn zu greifen und fürchteten die Volksmenge, denn sie erkannten, dass er das Gleichnis auf sie hin gesprochen hatte. Sie merkten, er weiß, was sie vorhaben. Er muss weg. Jetzt wollen sie ihn sogar greifen. Und sie suchten, die überlegen, wie können wir ihn fangen? Wie können wir ihn kriegen? Sie schicken wieder Pharisäer und Schriftgelehrten, die sollen in der Rede ihn fangen und sie sollen ihn als Feind Roms darstellen. Und dann sagen sie, oh, wem müssen wir Steuer zahlen? Eine ganze Steuerfrage. Warum fragen sie ihn das? Sie wollen ihn darstellen als einen Revoluzzer, als einen, der sie jetzt das Volk gegen Rom aufwickelt. Jesus entzieht sich diesem in einer Weisheit, gibt dem Kaiser, was des Kaisers ist, Steuern, und gibt Gott, was Gottes ist. Stehen sie wieder mit bloßen Händen da. Und das Ganze spielt sich weiter und sie können nicht fangen. Sie suchen, auf welchem Weg können sie ihn vor dem Volk, wie sagt man, diskreditieren? Auf welchem Weg können sie beweisen, er ist nicht der, von dem er behauptet, dass er sein? Sie kriegen es nicht hin. Und am Ende dieser ganzen Auseinandersetzung, Kapitel 14, kommt das dritte Mal, oder berichtet Markus uns den dritten Beschluss, ihn zu töten. Der dritte Beschluss, ab Kapitel 14, ab Vers 1. Es war aber nach zwei Tagen das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote. Und die Hohepriester und die Schriftgelehrten suchten, wie sie ihn mit List greifen und töten könnten. Denn sie sagten, nicht an dem Fest, damit nicht etwa ein Aufruhr des Volkes entsteht. So, sie merken ihn mit Theologie, mit politischen Mitteln, mit Rede und raffiniert, können sie ihn nicht kriegen. Jetzt überlegt mal, die schriftgelehrten Pharisäer, die religiösen Führer des Volkes, die Gott repräsentiert haben, die das Gesetz repräsentiert haben, die eigentlich die Heiligkeit des Gesetzes bewahren sollten. Sie stellen sich hin und überlegen mit List. Das heißt, wir müssen etwas tun, wir müssen ihm eine Falle stellen. Mit List. Lauter nicht. Also auf dem natürlichen, gerechten Weg können sie ihn nicht kriegen, weil es gibt keine Schuld, es gibt keine Sünde, es gibt keine Gotteslästerung. Also mit List. Das ist der Plan. Mit List. Hebräerbriefschreiber sagt, welchen Widerspruch er gegen sich erduldet hat von Sündern. Liebe Geschwister, das ist jetzt, beginnt dieser Weg des Widerspruchs, der Sünde. Der erste, sie wollen ihn töten, weil er anscheinend behauptet, und nicht nur anscheinend, er sei der Sohn Gottes. Und sie sagen, er kann es nicht sein, und wollen ihn mit List beseitigen. Es ist aber schwerer als gedacht. Und dann, als auf einmal einer seiner Jünger bei ihnen auftaucht, und sagt, Freunde, ich kann ihn euch überliefern. Schaut mal Kapitel 14, Vers 10. Und Judas Iskariot, einer von den zwölf, ging zu den Hohepriestern hin, um ihn an sie zu überliefern. Sie aber freuten sich. Sie flippen aus. Warum freuen sie sich? Ich werde euch gleich sagen, warum ich denke, dass sie sich freuen. Als sie es hörten und versprachen, ihm Geld zu geben, und er suchte, wie ihn zu gelegener Zeit überliefern könnte. Also, als sie jetzt den Plan gefasst haben, ihn mit List zu überführen, mit List zu fangen und zu töten, kommt auf einmal Judas, steht Judas bei ihnen in der Mitte und sagt: Freunde, ich kann euch helfen. Sie freuen sich. Und wahrscheinlich freuen sich darüber, weil sie denken: Oh, schaut mal, sogar einer seiner Jünger, Gott ist mit uns. Gott ist für uns. Schau mal, da läuft sogar der Jünger uns gegenüber. Sie hatten keine Gelegenheit und jetzt bietet sich eine Gelegenheit. Was für eine Fügung Gottes. Nur nebenbei, das ist eine Fügung Gottes gewesen. Das ist der Ratschluss Gottes gewesen, nur anders, als sie es gedacht haben. Es war von Gott. Nur nicht so, dass es ihren Plan, nur dass es ihre Bosheit und ihren Neid bestätigen sollte. Es ist der Ratschluss Gottes gewesen. Judas ist bereit, und davon sprach Jesus, und der Sohn des Menschen wird überliefert in die Hände der Hohepriester. Die erste Überlieferung findet hier statt. Judas ist bereit, Jesus an die Hohepriester zu überliefern. Was ist sein Motiv gewesen? Warum hat er es getan? Geld. Habgier. Warum? Einem, den Jesus erwählt hat zu seinen zwölf, in diesen besonderen Kreis, nach diesen Tagen werden wir da wieder zu diesem Abschnitt zurückkehren und uns diese Berufung nochmal genauer anschauen. Jesus investierte sich mit ihm, er lebte mit ihm, er hatte ihn nicht weniger bevorzugt, er gab ihm sogar die Kasse, er war der Verwalter der Kasse, er hat an allem Anteil gehabt, an all dem Segen, an all der Fürsorge, an all der Liebe. Er wusch ihm genauso die Füße, wie den anderen auch. Warum verrät er Jesus? Geld. Warum? Als Jesus nach Jerusalem einzog und sie ihn als König ausrufen, hoffen sie alle, jetzt geht das Reich Gottes los und jetzt haben wir Anteil und wir sitzen in der ersten Reihe. Also wer dann davon profitieren, sind wir. Und Judas, wenn ich jetzt die Kasse verwalte von Jesus, von uns zwölf, wie viel werde ich dann verwalten? Die Staatskasse. Und die Evangelium geben uns Zeugnis, dass er sich permanent daran bediente. Da hat er Zugang zu den Steuergeldern. Und als er merkte, das kriegt er nicht, er merkte, Jesus ist nicht der Messias, von dem er dachte, dass er es ist. Er wird ihn nicht in diese Stellung bringen, wo er sich an der Staatskasse bedienen kann. Dann ist er bereit, ihn zu verkaufen, damit wenigstens etwas vom Geld übrig bleibt. Und er war froh, sie wollen ihm Geld zahlen. Und dann heißt es, und an diesem Moment suchte Judas, wie er ihn überliefert wurde. Vorher haben sie gesucht, haben keine Gelegenheit gefunden. Warum keine Gelegenheit? Jedes Mal, wenn sie ihn öffentlich stellen könnten, würde die Volksmenge sich aufregen. Gäbe es einen Aufstand. Judas überlegt, wie kann er ihn jetzt überliefern, ohne dass ein Riesenvolksaufstand gibt, ohne dass ein Tumult gibt, ohne dass die schriftgelehrten Pharisäer ihre Position und ihren Einfluss und ihre Macht verlieren. Diese Aufgabe haben sie ihm gestellt und er nahm sie an. Donnerstagabend legte sich Jesus mit seinen Jüngern zu dem großen Abendmahl, zu dem Herrenmahl. Vieles ist da passiert in diesem Obergemach, unter anderem folgendes, Kapitel 14, Abvers 17. Und als es Abend geworden war, kommt er mit den zwölf, und während sie zu Tisch lagen und aßen, sprach Jesus: Wahrlich, 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 ich sage euch, einer von euch wird mich überliefern, der, welcher mit mir ist, also der mit mir Gemeinschaft hat. Sie fingen an, betrübt zu werden und einer nach dem anderen zu sagen: Doch nicht ich. Er aber sprach zu ihnen: Einer von den zwölf, der mit mir das Brot in die Schüssel eintaucht. Und jetzt, liebe Geschwister, hört man Vers 21. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie über ihn geschrieben steht, das heißt, wie Gott es will. Das ist der Ratschluss, das ist der Plan Gottes. Das ist der Weg. Der Sohn des Menschen wird den Weg gehen, wie Gott es geplant und den Ratschluss gefasst hat. Wehe aber jenen Menschen, durch den der Sohn des Menschen überliefert wird. Es wäre jenem Menschen gut, wenn er nicht geboren wäre. Ich muss verraten werden. Aber wehe, durch wem ich verraten werde. Darf ich nur einen Gedanken nebenbei kurz sagen? Die ganze Frage nach der Souveränität Gottes und die Verantwortung des Menschen steht hier drin. Nur weil Gott einen Ratschluss fasst und einen Weg geht, kann der Mensch nicht sagen, ja, wenn das Gottes Wille ist, was kann ich denn dafür? Und man darf nicht auflösen und sagen, ja, aber weil der Mensch was dafür kann, gibt es keinen Ratschluss Gottes. Wenn Gott es gefasst hat, das ist eine Sache, sagt Jesus. Das ist mein Weg, den Gott hat beschlossen für mich. Aber weh dem, der diese Sünde begeht und den Sohn des Menschen in die Hände der Menschen überliefert, für den wäre es besser, nie geboren werden zu sein. Das ist ernst, oder? Das ist jetzt wichtig. Jesus sagt, wer mich überliefert, das hat Konsequenzen. Die erste Überlieferung findet ein paar Verse weiter. Jesus betet in Gethsemane und er weiß, die Stunde ist gekommen, Kapitel 14, Vers 41. Und er kommt zum dritten Mal, übrigens wieder zum dritten Mal zu seinen Jüngern. Dreimal hat er gebeten, das wiederholt sich, nur nebenbei. Und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen, so schlaft denn fort und ruht euch aus, es ist genug, die Stunde ist gekommen. Siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünde überliefert. Jetzt ist die Stunde da und die Überlieferung beginnt. Der Sohn des Menschen wird jetzt überliefert. Vers 43. Und sogleich, während er noch redete, kommt Judas, einer der Zwölf, heran mit einer Menge, mit Schwertern und Stöcken von den hohen Priestern und Schriftgelehrten und mit den Ältesten. Der ihn überlieferte, hatte ihnen über ein Zeichen gebeten und gesagt, wen ich küssen werde, der ist es. Die Überlieferung, die erste Überlieferung, findet mit einem Kuss statt. Einer seiner Jünger, einer, den er liebt, mit dem er ging und alles ging, einer seiner Jünger überliefert ihn mit einem Kuss. Das ist der erste Widerspruch, dass er von den Sündern gegen sich erdulden hatten musste. Ein enger Vertrauter, einer seiner Brüder, tritt gegen ihn und verrät ihn und so heuchlerisch mit einem Kuss. Nicht mal ins Gesicht kann er sagen, das ist er, der Falsche. So falsch ist er selbst, dass er mit einem Kuss verrät. Und dann behandeln sie ihn wie ein Räuber, den Sohn Gottes wie ein Räuber. Schaut mal Vers 48. Und Jesus begann und sprach zu ihnen, seid ihr ausgezogen wie gegen einen Räuber mit Schwertern und Stöcken, mich zu fangen? Täglich war ich bei euch, lehrte im Tempel und ihr habt mich nicht ergriffen. Jetzt kommt ihr. Judas hat nämlich eine Gelegenheit gefunden. Er hatte eine Gelegenheit gefunden, wo Jesus gefangen genommen werden konnte, ohne großes Aufsehen. Es war heimlich. Es war nachts. Die meisten waren schon in ihren Häusern. Es war außerhalb der Stadt. Das Volk hat es nicht gesehen. Es war spät. Es waren nur die Jünger noch da. Eine gute Gelegenheit. Judas ergriff sie. Das war die Gelegenheit, wie sie ihn wie einen Räuber gefangen genommen haben. Vorher, öffentlich, haben sie sich das nicht getraut. Jetzt behandeln sie ihn wie einen Räuber. Das ist der erste Widerspruch. Verraten von einem von den Seinen mit einem heuchlerischen Kuss. Behandelt wie ein Räuber und dann fliehen alle von ihm. All die nur gesagt, ich nicht, bis in den Tod, fliehen von ihm. Liebe Geschwister, da beginnt der Zerbruch, da beginnt das Herz unseres Herrn Jesus Christus sehr zu schmerzen, denn das wusste, dass all das passieren wird. Jetzt passierte es. Er hatte so Angst vor dem, das, was jetzt passiert hat, Blut geschwitzt. Jetzt passiert es, jetzt ist die Stunde da. Wird behandelt wie ein Räuber, wird verraten von den Seinen. Dann kommt ein falscher Prozess. Ab Vers 53 bis Vers 65 finden wir einen falschen Prozess, eigentlich einen Scheinprozess. Das Urteil ist schon lange gefasst worden, das Urteil ist in Kapitel 3 schon gefasst worden. Er muss sterben, ist Fakt. Jetzt müssen wir nur hinkriegen, jetzt müssen wir ihn sterben lassen. Aber wie können wir das machen? Diesen Repräsentanten ihrer Religion, der Religion des Gesetzes, der Tora. Was sagt die Tora? Auf welcher Grundlage darf man jemanden verurteilen? Nur auf zwei oder drei? Zeugen. Da steht, 5. Mose 5, Vers 20, auf zwei oder drei Zeugen soll jede Sache, und wenn du jemand richten und töten musst, auf zwei oder drei Zeugen, das ist nach dem Gesetz. Und jetzt passiert etwas, ein Widerspruch von Sündern gegen den Sohn Gottes. Sie beanspruchen das, nach dem Gesetz zu handeln und führen einen Scheinprozess. Sie holen Zeugen. Und das Problem ist, es gibt keine Zeugen. Es gibt niemanden, der eigentlich sagen könnte, er hat Gott gelästert. Denn das haben sie ja die ganze Zeit versucht, haben es nicht hingekriegt. Also suchen sie nach Zeugen. Schaut mal Vers 55, Kapitel 14. Die Hohepriester aber und der ganze Hohe Rat suchten Zeugen gegen Jesus, um ihn zum Tode zu bringen. Also sie sind jetzt verzweifelt, sie brauchen unbedingt Zeugen. Und sie fanden keins. Es gibt keine Anklage. Es gibt keinen Grund, ihn zu töten. Aber er wird wie ein Räuber da behandelt, obwohl es gegen das Gesetz ist. Es ist gegen das Gesetz, von dem sie behaupten, dass er es permanent bricht. Sie wollen ihn töten, weil sie sagen, er bricht das Gesetz, und sie brechen das Gesetz und wollen ihn töten. Das ist ein Widerspruch in sich. Vers 56. Denn viele legten falsches Zeugnis gegen ihn ab und die Zeugnisse waren nicht übereinstimmend. Viele legten falsches Zeugnis ab. Ich könnte jetzt mit euch ins Alte Testament gehen und all die Stellen nachlesen, wo Gott etwas über falsches Zeugnis sagt. Ich gebe euch ein Beispiel nur dafür. Sprüche 19, Vers 5. Sprüche 19, Vers 5. Im Gesetz ist es verankert, das sage ich gleich, aber Sprüche 19, Vers 5. Ein falscher Zeuge bleibt nicht ungestraft und wer Lügen vorbringt, wird nicht entkommen. Ein falscher Zeuge bleibt nicht ungestraft, sagt Gott, und wer Lügen vorbringt, wird nicht entkommen. 5. Mose 19, Vers 18, das lese ich vielleicht noch vor. 5. Mose 19, Vers 18. Ich will euch etwas deutlich machen dadurch. 5. Mose 19, Vers 18. Ist das 5. Mose 19, Vers 18? Ab Vers 15 lese ich. Ein einzelner Zeuge soll nicht gegen jemanden auftreten wegen irgendeiner Ungerechtigkeit oder wegen irgendeiner Sünde, wegen irgendeinem Verfehlung, die er begeht. Nur auf zwei Zeugen Aussage oder auf drei Zeugen Aussage soll eine Sache gültig sein. Wenn ein falscher Zeuge gegen jemand auftritt, um ihn ungehorsam zu beschuldigen, dann sollen die beiden Männer, die den Rechtsstreit führen, vor dem Herrn treten, vor die Priester und die Richter, die in jenen Tagen da sein werden. Und die Richter sollen die Sache genau untersuchen. Und siehe, ist der Zeuge ein Lügenzeuge, hat er gegen seinen Bruder Lüge bezeugt, dann sollt ihr ihm mit dem tun, wie er seinem Bruder zu tun gedachte. Dann sollt ihr mit ihm tun, so wie er gedachte, mit seinem Bruder zu tun. Das ist Gesetz. Liebe Geschwister, hier findet ein Scheinprozess, ein Gesetzprozess. Die religiösen Führer stehen da und sagen, Jesus ist schuldig und bringen Lügen hervor, bringen falsche Zeugen hervor. Und es gibt keinen, der die Geschichte zweimal gleich erzählen kann. Die Zeugnisse sind permanent widersprüchlich. Permanent widersprüchlich. Darüber werden wir eingehen, wenn wir dann im Einzelnen in diesen Abschnitten sind. Aber es ist ein Widerspruch gegen ihn. Ihm wird nachgesagt, er lästert Gott, er bricht das Gesetz. Er ist des Todes würdig. Und in dem Moment, wo sie ihn das anklagen, brechen sie das Gesetz, lästern Gott und handeln gegen das Gesetz. Das ist ein Widerspruch von Sündern gegen ihn. Das ist alles andere als gerecht. Das ist alles andere als gerecht. Sie beschuldigen, Jesus schweigt. Jesus schweigt, er sagt nichts. Also haben sie keinen Grund, ihn zu töten. Die haben keinen Anlass. Liebe Geschwister, jetzt kommt etwas, was sehr überrascht. Jesus gibt ihn selber den Grund. Schaut mal in Vers 61. Er aber schwieg und antwortete nichts. Wieder fragt ihn der Hohepriester und spricht zu ihm, bist du der Christus, der Sohn des Gelobten? Und jetzt sagt Jesus, ich bin es. Ich bin es. Vorher hat Jesus geschwiegen. Wie oft haben sie versucht, vorher in dieser Aussage zu erzwingen? Er hat sich ihnen nicht diesen Gefallen, hat nicht diesen Gefallen getan. Warum sagt er es jetzt? Warum sagt er jetzt vor dem Hohen Rat, vor dem Gericht, ich bin's? Zum ersten Mal in dieser Weise. Er gibt sich hin. Hätte er ihnen nicht das gegeben, hätten sie nicht mal kreuzigen können. Sie hätten keine Anklage gegen ihn. Er gibt sie ihnen. Und er steigert, sagt, ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zu der Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Wisst ihr, wer ich bin? Wisst ihr, wen ihr richtet? Den Richter der Welt. Ich werde bald kommen und wehe euch. Und dann Vers 63, der Hohepriester aber zerriss seine Kleider, das ist der Ausdruck der höchsten Empörung, und spricht, was brauchen wir noch Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört, was meint ihr? Sie verurteilten ihn aber alle, dass er des Todes schuldig sei. Das Einzige, was sie hatten, das Zeugnis von Jesus, dass er die Wahrheit gesagt hat, ich bin der Sohn Gottes, ich bin es, das ist wahr. Und das ist für sie die Grundlage dafür, dass sie ihn töten. Ist das nicht ein Widerspruch? Voller Hass verurteilen sie ihn zum Tod. Und dann geschieht etwas, die ganze Gerichtsverhandlung eskaliert. Es ist alles andere als eine ordentliche Gerichtsbehandlung. Sie geraten in Rage, in Hass, in Wut. Sie beginnen zu spotten, sie beginnen anzuspucken ins Gesicht. Dann verhüllen sie sein Gesicht, ziehen ihn, sein Obergemach über sein Gesicht und schlagen ihm ins Gesicht und sagen, wer war's? Warum machen sie das? Ja, so wenn du der Sohn Gottes bist, dann weißt du doch, wer dich geschlagen hat, sag's doch. Spott und Lästerung pur. Liebe Geschwister, glaubt ihr, er wusste nicht, wer ihn gerade geschlagen hat? Wenn er kommt mit den Wolken des Himmels, da werden wehklagen, all die. Er wusste es, aber er tut nichts. Er erträgt den ganzen Widerspruch. Er erträgt es. Den nächsten Abschnitt muss ich ganz kurz überfliegen. Der nächste Widerspruch. Einer, der gesagt hat, Herr, ich nicht. Dreimal verleugnet es. Einer, der Anführer der Zwölf, Petrus. Und Jesus hat ihm gesagt, bevor der Kran kräht, zum zweiten Mal wirst du mich dreimal verraten. Und der Kran kräht und Petrus sieht Jesus und weiß, der nächste Stich in sein Herz. So ein Widerspruch. Vorher nur groß kotzen bis in den Tod und jetzt hier verlassen. Von allen verlassen. Mitten in dieser Situation, mitten in diesem Spott, auch die Seinen ihn verlassen. Er ist ganz allein. Er ist ganz allein. Darf ich in großen und schnellen Schritten eigentlich den nächsten Abschnitt euch kurz zeigen? Wir kommen zu Kapitel 15. Ab Vers 1 heißt es, und am frühen Morgen fassten die Hohepriester und die Ältesten, den Schriftgelehrten und den ganzen Hohen Rat zugleich einen Beschluss. Und sie banden Jesus und führten ihn und überlieferten ihn an Pilatus. Das ist die zweite Überlieferung. Die erste Überlieferung, Judas an die Hohepriester. Die zweite Überlieferung, die Hohepriester, Jesus an Pilatus, an die Römer. Die treffen sich morgen, ganz nach dem Gesetz. Die haben nachts einen Beschluss gefasst, in aller Eile. Das muss rechtmäßig, gesetzlich sein. Die mussten sich zweimal treffen, diesen Beschluss bekräftigen. Das haben sie nach dem Gesetz ganz schön fromm getan, haben sie das getan und haben einen Beschluss gefasst, einen Rat. Sie haben sich überlegt. Und jetzt schaut mal, was haben sie sich überlegt? Wir müssen Jesus dem Pilatus überstellen. Warum? Warum haben sie ihn nicht selbst umgebracht? Aus zwei oder aus mehreren Gründen. Erstens, sie durften es nicht. Zu dieser Zeit durften sie nicht selbstständig Todesurteile vollstrecken. Das mussten sich von den Römern genehmigen lassen. Das ist das Erste, weil die Römer haben ihnen diese Gewalt weggenommen. Das durften sie nicht. Das durfte nur der römische Prokurator oder der Statthalter, und das war in dem Fall Pilatus. Er durfte das genehmigen. Also mussten sie zu ihm. Das andere aber, und das kam ihm recht, wenn sie Jesus hätte töten können, dann könnte ja jemand auf die Idee kommen und sagen, ihr habt ihn getötet, unseren König, unseren Messias. Also aber wenn die Römer ihn töten, dann sind es ja nicht wir, die ihn töten. Also kann das Volk nicht gegen uns sein, sie müssen gegen Pilatus sein, gegen den dürfen sie ruhig sein. Das war ganz schön listig. Das ist die List. Sie sucht mit List, wie sie ihn umbringen können. Also bringen sie ihn vor Pilatus. Jetzt haben sie aber ein Problem. Pilatus wird Jesus niemals, niemals für eine religiöse Sache töten. Darum tat sich Pilatus so lange so schwer, ihn kreuzigen zu lassen. Wenn er sagt, wenn das eure religiöse Sache ist, dann sehe ich nicht Todeswürdiges. Also mussten sie etwas tun. Sie mussten Pilatus einen Grund geben, damit er ihn töten könnte. Und das müsste ein politischer Grund sein. Und was haben sie sich ausgedacht? Liebe Geschwister, das ist die Höhe, des, noch nicht die Höhe des Widerspruchs, das kommt noch, aber es steigert sich der Widerspruch. Vor ein paar Tagen, vor 4-5 Tagen haben sie geschrien, unser König kommt, und erwarteten ein politisches Reich, richtig? Jetzt gehen sie zu Pilatus und sagen, weißt du, was er tut? Er will ein politisches Reich aufrichten. Jesus hatte nicht diesen Gefallen getan. Er wollte kein politisches Reich. Er sagt dem Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt, in Johannes Evangelium. Ich will gar kein politisches Reich aufrichten. Aber sie klagen ihn an. In Lukas Kapitel 23, in Lukas Kapitel 23 wird diese Heuchelei deutlich. Und die ganze Menge von ihnen stand auf, Vers 1, und sie führten ihn zu Pilatus, sie fingen aber an, ihn zu verklagen und sagten, diesen haben wir befunden als einen, der unsere Nation verführt und sie davon abbringt, den Kaiser Steuer zu geben, indem er sagt, er selbst sei Christus der König. Wisst ihr, was sie ihm vorwerfen? Steuerhinterziehung. Sie sagen, er macht einen Aufstand, er verführt das Volk, den Römern Steuern zu zahlen. Worauf haben sie sich bezogen? Auf die eine Falle, wo gestellt haben, wem sollen wir Steuern zahlen? Und was hat Jesus gesagt? Dem Kaiser des Kaisers ist. Seht ihr, was für eine Lüge, was für ein Verdrehen der Tatsachen, was für ein Widerspruch. Genau das hat Jesus nicht gesagt. Und sie sagen, er verführt, er macht einen Volksaufstand und er hat sich als König der Juden ausgerufen, eines politischen Reiches. Jetzt muss natürlich Pilatus handeln, jetzt wird es politisch. Denn das darf keiner tun an Rom vorbei. Wenn Rom niemand als König einsetzt, darf er sich nicht einfach als König benennen. Selbst die Hohepriester wurden von den Römern eingesetzt. Darum gab es so viele Hohepriester, obwohl es nur einen geben darf, weil sie wurden eingesetzt und abgesetzt, eingesetzt und abgesetzt. Als Machtmittel. Gehen wir zurück zu Markus. Und ich muss langsam zum Höhepunkt dieses Widerspruchs kommen. Wiederum. Und Pilatus sagt, bist du der König der Juden? Und wisst ihr, was Jesus sagt? Ich bin's. Du sagst es. Du sagst es. Daraufhin lesen wir im Johannesevangelium, dass er sagt, das Reich ist aber nicht von dieser Welt. Ich bin nicht dieser König, von dem alle denken, dass ich es bin. Das ist nicht der König, das bin ich nicht. Und Pilatus merkt das. Und jetzt kommt der nächste Höhepunkt, der nächste Widerspruch. Pilatus weiß von seinem Gewissen her, der Mann ist unschuldig. Er weiß es von der Rechtsform her, vom römischen Recht. Das ist kein Todeskandidat. Und er weiß es von seiner Frau, die einen Traum gehabt hat und ihm gesagt hat, hey, du darfst diesen Mann nicht töten. Pilatus weiß, er ist unschuldig und sie fordern von ihm den Tod. Und er denkt, ich habe einen Ausweg, ich habe eine Möglichkeit, vielleicht komme ich da gut raus. Es gab einen Brauch, an dem Passafest einen Gefangenen freizulassen. Und dann dachte er, ganz schlau dachte er, wenn ich hingehe und dieser Volksmenge, die vor kurzem noch geschrien hat, das ist unser König, wenn ich ihn sage, wollt ihr euren König haben, werden sie sagen, ha ja, gib uns unseren König und dann habe ich ihn los. Dann bin ich allem gerecht geworden. Das war so seine List, das war so sein Plan. Er wird Jesus als einen Gefangenen freilassen, begnadigen. Wir lesen das ab Vers 6, Kapitel 15. Zum Fest aber pflegte er, ihnen einen Gefangenen loszugeben, wenn sie sich erbaten. Es war aber einer genannt, ein Barabbas, mit dem Anführern gefangen, die in den Aufstand einen Mord begangen hatten. Und die Volksmenge ging hinauf und fing an zu bitten, dass er tue, was er bisher getan habe. Pilatus aber antwortete ihnen und sprach, und jetzt schaut mal, wollt ihr, dass ich euch den König der Juden losgebe? Wollt ihr, dass ich euch gebe, den ihr wollt, nämlich ein König der Juden? Interessante Formulierung. Ihr wolltet einen König, ich kann ihn euch geben. Warum hat er das getan? Schaut mal Vers 10. Denn er wusste, dass die Hohepriester ihn aus Neid überliefert würden. Judas hat Jesus, warum überliefert? Geld. Die Hohepriester haben ihn überliefert aus Neid. Er wusste, die Anklagen sind falsch. Es ist nur Neid im Spiel. Und dann sagte er dem Volk, er hoffte, das Volk wird ihn annehmen, das Volk ihn wird aus dieser Misere rausbringen, gegen sein Rechtsempfinden, gegen das Rechtsempfinden des Pilatus, durfte ihn eigentlich nicht töten. Und jetzt schaut mal Vers 11. Die Hohepriester aber wiegelten die Volksmenge auf, dass er ihn lieber den Barabbas losgebe. Sie gingen zwischen diesen Menschen, ob vorher oder dann, und wiegelten die Volksmenge auf, dass sie ihn den Barabbas losgeben. Warum? Wie kann das sein? Wie konnte die Volksmenge, die nur vor kurzem geschrien habe, dass Hosianna, da kommt der Sohn Davids, der König kommt, wie kommt dazu, dass sie jetzt schreien, gib uns Barabbas, aber kreuzige ihn? Wie geht das? Was haben sie denn ihm gesagt? Was haben sie dem Volk, wie haben sie sie verführt? Wie haben sie sie überredet? Schaut mal, wen sie fordern, Barabbas. Das ist ein bekannter Name, zumindest wir kennen es von dieser Passionsgeschichte. Der Name bedeutet Bar, das ist Sohn. Und Abbas ist Abba, Sohn von Abba. Übersetzt heißt es Sohn des Vaters. Wisst ihr, welchen Beinamen dieser Barabbas hatte? Nach der Überlieferung, Josephus, glaube ich, hat geschrieben, er hieß Jesus. Retter. Jesus, Sohn des Vaters. Eine erschreckende Parallele, oder? Da war einer, der hieß auch Jesus. Und man nannte ihn auch Sohn des Vaters. Und er war ein Revoluzer, er war ein politischer Aktivist. Er hat sehr wahrscheinlich zu den Zeloten gehört. Das heißt, der durch den politischen Einsatz die Römer vertreiben wollte. Sie haben Morde begangen, die haben sie umgebracht. Sie haben Aufstände aufgewiegelt. Und in diesem Aufstand haben sie jemand umgebracht. Und deswegen saß Barabbas mit den Aufrührern, das waren die zwei, die mit Jesus gekreuzigt worden waren, saßen im Gefängnis. Und dann kommt die Heuchelei, kommt der Widerspruch. Sie klagen einen an wegen Aufstand und Widerspruch, der sagt, er ist der Sohn Gottes, Jesus, der Retter. Hier ist einer, und der ebenfalls Jesus heißt, Sohn des Vaters genannt wird, wirklich ein Aufrührer war, wirklich ein politischer Aktivist war, wirklich sich als Messias ausgerufen hat und die Römer wirklich vertreiben wollte. Das war der wirkliche Feind. Und wen wollen sie frei haben? Den. Sie beschuldigen Jesus, das, was Barabbas getan hatte. Versteht ihr das? Sie beschuldigen dessen, was Barabbas getan hatte. Sagen aber, Barabbas soll freigelassen werden. Derjenige, der das nicht getan hat, soll getötet werden. Seht ihr den Widerspruch der Sünder? Das ist Heuchelei. Und das alles unter dem Denkmantel der Religion des Gottes Abrahams, Isaak und Jakobs. Kein Wunder, was hat Jesus gesagt? Weh dem, der mich überliefert. Für den wäre es besser, nie geboren worden zu sein. Die gehören dazu. Nicht nur Judas. Auch die Hohepriester. Denn das ist unter alle Kanone, was sie da machen. Sie wollen falsche Anklage. Wisst ihr, was Gott sagt? Wer einen Gerechten für ungerecht erklärt und einen Ungerechten für den Gerechten, in Sprüche 17, Vers 15, es ist ein Greuel für Gott. im Gesetz verankert. 2. Mose 23, Vers 7, in Jesaja 5, 22 bis 23, Haufen Stellen, aus Zeitgründen werde ich heute nicht lesen, wo es heißt, es ist für Gott ein Gräuel, wenn man einen Gerechten als ungerecht erklärt und einen Ungerechten für gerecht erklärt. Das ist, was hier geschieht. Das ist der Widerspruch vor Sündern. Sie haben den Gerechten als einen Aufrührer, als einen Mörder, als einen Räuber dargestellt. Sie haben ihn so gefangen genommen, sie behandeln ihn genauso vor Gericht, obwohl er nichts von dem war. Behandeln aber die, die es sind, als ob sie nichts getan haben. Das ist der Widerspruch. Das ist der Widerspruch. Sie schreien. Sie schreien. Was schreien sie? Vers 12, kreuzige ihn. Vers 13, sie aber schrien wieder, kreuzige ihn. Liebe Gemeinde, liebe Freunde, wer wollte, dass Jesus gekreuzigt wird? Pilatus, die Römer? Die Volksmenge und die Juden. Warum wollten sie ihn kreuzigen? Warum wollten sie, dass er gekreuzigt wird? Ein, zwei Gründe möchte ich euch nennen. Der erste Grund ist, dann steht Jesus nämlich als der Verräter Roms da. Das heißt, für die schriftgelehrten Pharisäer, er wurde durch Römer gerichtet und es ist Höchststrafe über ihn ausgesprochen worden. Das heißt, er ist schuldig. Zweitens, und das ist weit wichtiger, sie hassten den Anspruch Jesu, dass er Sohn Gottes ist. Und wisst ihr, was Gott selbst sagt über denjenigen, der am Kreuz hängt? Verflucht ist der, der am Holz hängt. Wisst ihr, was sie wollten? Sie wollten zeigen, Jesus ist verflucht. Er sagt, er ist der Sohn Gottes. Ich bin es. Und sie wollen zeigen, er kann es nicht sein, wenn er am Kreuz ist, ist er von Gott verflucht. Er kann es nicht sein. Sie wollten beweisen, er ist nicht der Sohn Gottes. Gott würde seinen Sohn nicht verfluchen. Also kreuzigt ihn, damit alle sehen, er ist es nicht, er ist verflucht. Sie verfluchen Jesus und kreuzigen ihn. Sie schreien wie aus allen Kehlen. Kreuzige ihn. Pilatus, Vers 14, Pilatus aber sprach zu ihnen, was hat er denn getan? Was hat er Böses getan? Bis dahin, er weiß immer noch nicht. Es gibt immer noch keine römische rechtliche Grundlage, ihn zu töten. Sie aber schrien über die Maßen, das heißt volle Ekstase, kreuzige ihn. Da aber Pilatus der Volksmenge einen Gefallen tun wollte, gab er ihnen den Barabbas los und überlieferte Jesus, nachdem er ihn geißeln lassen ließ, damit er gekreuzigt würde. Die dritte Überlieferung. Warum überliefert Pilatus Jesus den Soldaten, damit sie ihn geißeln und töten? Warum macht er das? Obwohl er weiß nichts Böses. Hier steht es. Was ist das Motiv? Weil er dem Volk ein Gefallen tun könnte. Warum? Wenn wir etwas über Pilatus wissen, aus den Geschichtsbüchern, zum Beispiel von Flavius Josephus, dann wissen wir eins. Er war kein Freund der Juden. Er kam nach Jerusalem mit diesen ganzen Götzenbildern, mit den Fahnen und den Bildern der Götzen, kam nach Jerusalem hinein. Es gab einen Riesenaufstand. Er bereichte sich am Tempelschatz. Entschuldigung, wenn ich schon zu schnell rede, wegen der Zeit. Er bereicherte sich am Tempelschatz, Wasserdukte, wie heißen diese, Wasserkanäle zu bauen für seine Saunen und alles Mögliche. Aquädukte, also Aquawasser passt. So, er war verhasst. Sie hassten ihn. Er hasste sie, sie hassten ihn. Warum sagt er hier, er will einen Gefallen tun? Lies zu Hause, Johannes 19 nach. Sie setzen ihn unter Druck. Sie sagen, wenn du Jesus nicht kreuzigst, weil er sagt, er ist der König der Juden, gehen wir nach Rom, gehen wir zum Kaiser, zu Tiberius und werden ihm sagen, Pilatus unterstützt einen jüdischen König. Und dann bist du nicht Kaisersfreund, dann war es das mit dir. Das Problem war, Tiberius hatte gerade einen Putsch hinter sich gebracht. Es gab einen Mordanschlag auf ihn. Und alle die diesem Putsch beteiligt waren, kommt uns bekannt vor, gell, wurden beseitigt. Und jeder, der in irgendeiner Weise nur mit diesem Verdacht zusammenkam, er ist nicht der Tiberius, Kaisers Freund, war es das mit ihm. Das ist die politische Lage gewesen. Die List der schriftgelehrten Pharisäer war, wenn du ihn nicht tötest, denjenigen, der sich als König ausruft, wir gehen zum Kaiser und sagen, du tolerierst das, du förderst einen Putsch. Und da dachte Pilatus, oh Mann, da steht ja meine Karriere und mein Leben auf dem Spiel. Und überlieferte Jesus. Was ist das Motiv? Das ist das Gefallen. Er wusste zu Unrecht. Das ist, was der Hebräerbriefschreiber, er erduldete diese Ungerechtigkeit gegen sich. Den Widerspruch gegen sich. Darf ich in ein, zwei Minuten eigentlich das Kernstück, aber ich, habt ihr noch einen kurzen Moment, weil wir müssen, was wir feiern, müssen wir das ja auch jetzt hier. Ich überspringe den abscheulichen Hohn und Spott der Soldaten, wie sie ihn bloßstellen. Den wahren König lästern, das überspringen wir. Und kommen zu Golgatha. Pilatus überliefert Jesus an die Soldaten. Ich lese ab Vers 25. Es war aber die dritte Stunde. Das heißt, die ganze Nacht hat Jesus durchgemacht vor dem Hohen Rat und den Spott der schriftgelehrten Pharisäer. 3 Stunden von morgens 6 Uhr bis 9 Uhr vormittags hat Jesus, wurde er vor Pilatus verhört und dann gegeißelt und ausgepeitscht. Um 9 Uhr ging er die Via Dolorosa, ging er an Golgatha außerhalb Jerusalems, um gekreuzigt zu werden. Bis dahin 12 Stunden auf den Beinen, den Tag hervor mit eingerechnet, dann die Geißelung der Soldaten. Wenn ich euch nur einen Bruchteil davon erzählen würde, wie die Geißelung stattgefunden hat, dann würde das uns schon reichen. Er war kraftlos, er war müde, er war am Ende seiner Kräfte. Sogar, dass Markus berichtet, dass eben ein Simon von Kyrene unterwegs sein Kreuz tragen musste. Das heißt, er war körperlich erschöpft. Sie bringen ihn an Golgatha und kreuzigen. Schaut mal Vers 25. Es war aber die dritte Stunde und sie kreuzigten ihn, also um 9 Uhr. Und die Aufschrift, seine Beschuldigung war geschrieben, der König der Juden. Das ist der Grund. Der wahre König wird dafür gerichtet, dass er König ist. Das ist die Beschuldigung, der König der Juden. Und mit ihm kreuzigten sie 2 Räuber, einen zu seiner Rechten und einer zu seiner Linken. Damit erfüllt würde, was geschrieben ist in Jesaja 53, was wir gelesen haben. Und sie rechneten oder mit den Räubern, wurde den Räubern gleich, den Verbrechern gleich gerechnet. Sie haben ihn wie ein Verbrecher gefangen. Sie haben wie ein Verbrecher im Gericht behandelt. Und sie haben ihn wie ein Verbrecher getötet. Das ist Widerspruch. Sie haben wie ein Verbrecher ihn permanent behandelt. Sogar im Tod wie ein Verbrecher. Und hängten ihn an die Stelle. Darf ich euch nur ganz kurz sagen, an welcher Stelle hing er? Wer müsste eigentlich da hängen? Abgesehen von dir und mir. Barabbas. Schaut mal, selbst in diesem Widerspruch, er starb für einen Verbrecher. Er trug sein Kreuz. Er starb für Barabbas. Anstelle eines Verbrechers starb Jesus. Und dann 3 Stunden Spott und Hohn. Wie sehr ihm das wehgetan hat, liest in Psalm 22. Da redet Jesus, da betet er und da könnt ihr nachlesen, wie sehr ihn sein Herz zerbrochen hat, als er diesen Spott und Hohn gehört hat. Ich lese euch, was hier steht. Und die Vorübergehenden, das ist die Volksmenge, lästerten, schüttelten ihre Köpfe und sagen, der du den Tempel abbrichst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst und steige herab vom Kreuz. Ebenso spotteten auch die Hohepriester und die Schriftgelehrten untereinander und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst aber kann er nicht retten. Der Christus, der König Israels, steige jetzt herab vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Auch die mit ihm Gekreuzigten schmähten ihn. Alle lästern ihn und machen sich lustig über ihn. Sogar die mit ihm sterben, machen sich lustig über ihn. Das heißt, du hast etwas gesagt, das bist du gar nicht. Beweis es, beweis es. Sie machen sich lächerlich über ihn. Ich habe das schon mal gesagt, liebe Geschwister. Jesus hätte in jedem Augenblick die Hände abziehen können, von diesem Kreuz herabsteigen können. Er hätte sogar am Kreuz hängen können, sie einfach anhauchen und sie würden wie tot daherliegen. Er könnte sagen, der Vater würde Legionen an Engel senden. Zum jedem Zeitpunkt war er souverän, diesem Schauspiel ein Ende zu machen, diesem Widerspruch ein Ende zu machen. Zu jeder Zeit hätte er sagen können, ist nicht wahr, ist nicht wahr, ist nicht wahr, ist nicht wahr. Zu jedem Zeitpunkt hätte er es widerlegen können. Hat er nicht getan und ging wie ein Lamm zur Schlachtbank, stumm. Und wenn ihr meint, dass das der Schmerz war, Spott und Hohn, wenn ihr meint, dass der körperliche Leiden der Schmerz war, dann täuscht ihr euch. Denn jetzt kommt der Höhepunkt des Widerspruchs. Und ich komme zum Ende der Predigt. Jetzt kommt der Höhepunkt des Widerspruchs. Ich lese ab Vers 33. Und in der sechsten Stunde, das heißt um 12 Uhr mittags, 3 Stunden nach dieser ganzen Lästerung, und in der sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land, bis zur 9. Stunde, 3 Stunden lang tiefe Finsternis. Das heißt, bis zu 15 Uhr. Und in der 9. Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, lema, sabachthani, was übersetzt ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Der größte Widerspruch findet hier statt. Der Höhepunkt von dem Widerspruch von Sündern findet hier statt. Das ist das Finsterste von der ganzen Kreuzigung, von den ganzen Leiden. Das übersteigt all den Spott und Hohn und das übersteigt das körperliche Leiden. 3 Stunden war Jesus von seinem geliebten Vater verlassen. Um 12 Uhr Mittag kam die Finsternis und die Finsternis war das Gericht Gottes an Jesus. Vorher richteten die Menschen Jesus. Jetzt richtet Gott Mensch, Gott Jesus. Jetzt erfährt Jesus den Widerspruch von seinem Vater. Jetzt behandelt der Vater Jesus so, als ob er ein Sünder ist. Das ist der Widerspruch. Er behandelt ihn so, als ob es du oder ich bin, obwohl er es nicht ist, der keine einzige Sünde getan hat, der nie den Vater gelästert hat, der das ganze Gesetz erfüllt hat, nie etwas gegen ihn. Er liebt ihn vom ganzen Herzen. Und der er vom ganzen Herzen liebt, verlässt ihn 3 Stunden lang. Du magst denken, 3 Stunden für Jesus, der in Ewigkeit mit Gott und bei Gott war, der sein ganzes Leben mit ihm gelebt hat, von ihm lebte, aus ihm atmete, aus ihm lebte, sind diese 3 Stunden wie eine Ewigkeit. Und am Ende dieser 3 Stunden hält es nicht mehr aus. Und dann schreit er, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Nicht, dass er es nicht weiß. Er weiß es. Weißt du warum? Wegen dir und wegen mir. Das ist der größte Widerspruch. Gott behandelt Jesus, als ob er du bist. Damit er dich und mich behandeln kann, als ob wir er sind. Ich möchte mit dem Gedanken schließen. Jesus starb am Kreuz, weil er überliefert wurde von Judas, von den hohen Priestern und von Pilatus. Das heißt, alle haben sich schuldig gemacht. Aber in Wahrheit starb Jesus nicht durch das Kreuz, sondern weil er sein Leben gab. Denn nach 3 Stunden hat er gesagt, es ist vollbracht. Und dann übergibt er seinen Geist dem Vater. Und als die schriftgelehrten Pharisäer sagen, oh, der Verfluchte darf nicht am Kreuz hängen, wir müssen ihn vom Sabbat abhängen, gehen sie zum Pilatus. Und Pilatus ist verwundert und sagt, ist er denn schon tot? Es ist nicht normal, dass er schon tot ist. In Johannes 10 sagt Jesus, niemand nimmt mir mein Leben. Ich gebe mein Leben und ich nehme es mir wieder. Als Jesus am Kreuz hing, starb er, weil er sein Leben gab. Niemand hätte ihn töten können, wenn er sich nicht hatte töten lassen. Er gab sein Leben für dich und für mich. Das ist der größte Widerspruch. Der Gerechte starb für die Ungerechten. Der erste der Ungerechten, für den er starb, war wer? Barabbas. Wenn wir heute das Abendmahl feiern, dann gedenken wir genau dessen. Jesus hat meinen Widerspruch ausgehalten. Er starb für mich. Und ich lade dich ein, wenn du das glaubst, das mit zu bezeugen.